Fußball.
Glückwunsch an Saarbrücken, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen, Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir sind an der falschen Seite aus unserer Sicht der Pokalsensation. Wir wollten unbedingt nach Berlin und wir waren uns sicher, dass wir das dieses Jahr auch schaffen und müssen leider schon in der zweiten Runde die bittere Niederlage akzeptieren.
Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Bei mir im Studio heute wieder mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Servus, Tobi.
Servus, Falki.
Ja, Tobi, was soll man eigentlich sagen? Es ist wirklich, das Wort ist eher peinlich viel in der Runde, wo ich geschaut habe. Man muss jetzt wirklich sagen, DFB-Pokal, das ist jetzt nicht mehr der Wettbewerb des FC Bayern, oder?
Peinlich ist das richtige Wort. Dann hat Lothar Matthäus noch zu mir gesagt, beschämend, hat das mit Vestenbergs Kreuz von 1994 verglichen. Also ja, die Worte fehlen einem nach so einem Spiel, wie sowas schon wieder passieren kann.
Ja, man muss wirklich sagen, es zieht sich durch die Historie jetzt. Also Flick gegen Holstein Kiel, 6:5 im Elfmeterschießen, zweite Runde. Dann Nagelsmann, 0:5 in Gladbach, wo man sagen muss, damals war er verhindert. Das war eigentlich sein Assistent, der da verloren hat.
Das war sein Assistent, der heutige Frankfurt, ja, fast Erfolgstrainer, kann man sagen. Dino Toppmöller stand da an der Seitenlinie. Und dann hat Thomas Tuchel, wir haben es wenig charmant als das Deppendouble jetzt geschafft im DFB-Pokal.
Ja, muss man wirklich sagen. Also der hat es wirklich zweimal geschafft. Also in einem Jahr eigentlich, das ist auch wirklich überraschend, 2023 einmal 1:2 gegen Freiburg und nun 1:2 in Saarbrücken. Und das, muss man wirklich sagen, Tobi, ist jetzt nicht so richtig erklärbar. Also ich fand ja, so richtig schlecht war der FC Bayern ja nicht, aber da muss man ja trotzdem gewinnen.
Ja, ich würde widersprechen. Also ich sage mal, sie waren schon schlecht, wie sie da gespielt haben. Und ich meine, es wird natürlich jetzt viel auf Tuchel auch geschimpft, auf die Kaderzusammenstellung. Aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, die da gespielt hat, natürlich war dann Buna Sarr mit dabei oder dann Franz Grätzig von Anfang an. Aber die Spieler, die müssen das trotzdem wuppen gegen Saarbrücken, das selbst in der Krise ist. Also darf man, finde ich, schon auch die Spieler mal ein bisschen in die Pflicht nehmen nach so einer Vollblamage.
Ja, mir tat der Franz Grätzig leid. Wir haben in der letzten Folge ja über ihn gesprochen, hat das Intro eingesprochen. Dieser Pass von Min-Jae Kim. Also, er war angekündigt als das Monster, aber inzwischen ist er so ein bisschen Monsterchen, oder?
Der Pass, das hat ja dann Thomas Tuchel nach dem Spiel auch gesagt, war nicht optimal, hat den Franz Grätzig ein bisschen versucht zu schützen. Ich glaube, was Min-Jae Kim in der Situation noch mehr angelastet wird, ist, dass er in den Zweikampf geht und runtergeht, anstatt seinen Gegenspieler zu quasi begleiten. War sicher bis jetzt sein schlechtestes Spiel im Bayern-Trikot.
Ja, und dann unser lieber Jo Kimmich. Also bei dem frage ich mich inzwischen langsam, ist es psychologisch? Ich meine, natürlich, wenn alle dich ständig kritisieren und sagen, du bist kein Sechser im Pokal, muss man sagen, war ja zwischenzeitlich auch Innenverteidiger, aber auch in der Liga mit dieser roten Karte. Also er wirkt völlig verunsichert und ich muss auch sagen, im Pokal seine permanenten Freistöße und Ecken und dann diese Lupfer, er wirkt wirklich nicht souverän.
Ja, also bei uns hat er, glaube ich, noch in der Bild einen Vierer bekommen. Das war einigermaßen, ja, fast sehr positiv. Ich glaube, bei den Kollegen vom Kicker Note 5,5 ist jetzt vielleicht eher realistisch für das Spiel. Er wirkt nicht souverän. Manchmal kann er ihm fast leid tun, wenn er da hin und her geschoben wird. Und eine Szene ist mir wirklich im Kopf geblieben, wie der Buna Sarr in der ersten Halbzeit mal aufgehört hat, quasi zu spielen und der Ball noch nicht im Aus war und er den Buna Sarr dann zusammengeschissen hat. Das war so ein bisschen Ausdruck von Unzufriedenheit, vielleicht mit sich selbst, mit dem Spiel. Und ja, ein bisschen kann er ihm fast leid tun in der momentanen Verfassung, so wo er zwischen allen Stühlen steht.
Ja, und Mehmet Scholl hat kürzlich wirklich zu Recht gesagt, wir hatten ja auch schon öfter hier im Podcast, und er hat es, finde ich, sehr, sehr auf den Punkt gebracht, was Tuchel betrifft. Er meinte, ist jetzt nicht immer schön anzuschauen, aber die Ergebnisse stimmen. Aber jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht. Und dann muss man sich schon mal die Frage stellen, was bleibt dann übrig vom Tuchel-Fußball? Kannst du das beantworten, Tobi?
Naja, es bleibt jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet bisher eine Bundesliga-Saison ohne Niederlage mit nur 2 Unentschieden. Also das Statistisch, es ist ja nicht so schlecht und die erzielten Tore sind gut in der Champions League. Jedes Spiel bis jetzt gewonnen, also auf dem Papier ist es nicht schlecht, aber wieder zurück zu Lothar Matthäus, der bei uns gesprochen hat, der sagt halt, selbst in den Spielen gegen Kopenhagen, gegen Mainz, gegen Galatasaray waren immer wieder diese Phasen drin, wo man richtig Angst haben musste und dass es jetzt ausgerechnet Drittligist Saarbrücken bestraft, ist schon sehr, sehr bitter.
Ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist das Prinzip Zufall, also wenn Leroy Sané performt oder wenn Harry Kane performt, dann ist die Qualität einfach da, damit man die Gegner schlägt. Aber dieser Spielfluss, Spielwitz oder gar Spielsystem, das ist, glaube ich, das, was momentan so ein bisschen angelastet wird. Der große Plan, der ist momentan so nicht wirklich ersichtlich.
Ja, da hast du recht. Das sind eher die kleinen Veränderungen. Kimmich soll näher an der Abwehr spielen. Goretzka, wenn er spielt, näher an Kimmich. So Kleinigkeiten. Aber ansonsten bin ich bei dir. Wenn der Ball nach vorne geht, quasi auf diese drei Kreativspieler, Musiala, Sané, Coman und davor dann noch Harry Kane als Vollstrecker, da hofft man so, okay, die werden schon irgendeinen Weg finden. Entweder kombinieren sie sich durch oder es gibt eine Einzelaktion. Aber dieser große Plan, ich will jetzt gar nicht vom Pep-Fußball damals reden, aber den Gegner auseinanderzunehmen, das ist nicht vorhanden bis jetzt.
Ja, und dieser Conny Leimer, der tut mir auch ein bisschen leid. Der war ja von Tuchel so ein bisschen als Sündenbock bei der einen Torszene dann auserkoren worden, wo er dann gesagt hat, ja, wo war er denn? Tuchel hat es dann doch wieder ein bisschen auf seine Kappe genommen und gesagt, ja, er hat ja damals den Coman dann als Einwerfer bestimmt. Aber trotzdem, so ein bisschen Schuld hat er dem Österreicher schon gegeben.
Ja, man hat, glaube ich, gemerkt, wie er versucht hat. Also er hatte ja jetzt immer im Kopf, im Fernsehen, direkt nach dem Spiel, auch nach Niederlagen, nicht die eigene Mannschaft vernichten. Und er hatte es im Kopf und hat sich versucht, dran zu halten, Wort für Wort. Und dann sagt er doch, ja, wo ist der Leimer? Da müsste doch eigentlich der Leimer sein. Also ja, wenn man genau zugehört hat, dann hat man schon gemerkt, dass er dem Conny Leimer für das zweite Gegentor und dem Minchel Kim für das erste Gegentor die Schuld gegeben hat.
Also ich persönlich, ich kann Conny Leimer überhaupt nicht böse sein. Wer noch nicht das Video gesehen hat, gibt es auf YouTube, wo er den Einstand gesungen hat mit Andreas Gabalier. Das war so scharf. Also spiele ich immer, wenn Freunde da sind. Wir haben immer Spaß. Und wenn er sich so überschlägt bei "Ich singe ein Lied für dich". Also das war, er hat dem FC Bayern so viel gegeben wie selten ein Spieler in dieser kurzen Zeit bevor.
So schnell kann man dein Herz gewinnen, ja. Wenn er jetzt noch Wander gesungen hätte oder so, aber ja, Conny Leimer wirklich immer einen Spruch auf den Lippen und ich habe ihn jetzt nach dem Spiel gegen Darmstadt gesprochen, da ging es dann um die Position 6 in Dortmund, dann hat er gesagt, könnt ihr das nicht irgendwie hinbekommen, dass der Jo Kimmich vielleicht seine Sperre schon gegen Saarbrücken absetzen kann und dann gegen Dortmund spielberechtigt ist. Im Nachhinein wissen wir, auch mit Kimmich hat es gegen Saarbrücken nicht gereicht und jetzt fehlt dazu dem noch gegen Dortmund.
Ja, vielleicht sollte sich Thomas Tuchel auch nochmal das Video anschauen. Er hat ja auch gesungen, Macho Macho umgedichtet und zwar FC Bayern kannst nicht lernen. Hoffentlich nicht wörtlich gemeint. Ich denke, im Pokal weiß er selber, da wäre mehr drin gewesen. Er hat auch noch begründet, warum Harry Kane ihn nicht reingebracht hat. War ganz plausibel. Er hat gesagt, ja, er hat nur noch einen Wechsel und musste erstmal hören, wer noch fit ist, wer noch laufen kann. Aber hätte dem Spiel wahrscheinlich schon sehr gut getan. Tobi, aber du hast mit einem gesprochen, der im Pokal erfolgreicher war, zumindest nicht unerfolgreich.
Der war erfolgreicher, definitiv. Und ein Innenverteidiger, was die Bayern gut gebrauchen könnten, Holger Badstuber, den habe ich getroffen nach dem Pokal aus und haben gemütlich einen Kaffee getrunken und dann noch ein Interview gemacht für unseren Podcast.
Dann hören wir noch mal rein.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir noch mal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Bayern Insider. Der Legenden-Talk.
Holger Badstuber bei uns im Bayern Insider. Die Bayern blamieren sich im Pokal gegen Saarbrücken mal wieder. Deine Karriere eigentlich ohne Pokalblamage verlaufen?
Ja, soweit zum Glück. Kann natürlich immer mal passieren, aber jetzt ist es dann ja doch dreimal in Folge ein frühes Ausscheiden. Und das ist dann schon auch ein Signal für den Verein, dass eine gewisse Rolle für den DFB-Pokal schon verloren gegangen ist, auch innerhalb des Teams.
Wie siehst du die Mannschaft? Also es sind immer mal wieder neue Stars sozusagen dazugeholt worden, aber so der richtige Charakter der Mannschaft, der fehlt vielleicht ein bisschen.
Ja genau, so, bei solchen Spielen, da muss man mit der richtigen Ernsthaftigkeit rangehen. Aber wie auch gestern schon gesagt wurde, vielleicht reicht es dann nicht, mit der gewissen B-Mannschaft aufzutreten, sondern mit der A-Mannschaft aufzutreten und dann sukzessive im Spielverlauf zu wechseln, wenn das Ergebnis gegeben wäre. Aber so war es nicht. Die Mannschaft hat gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, nicht viel besser gespielt als Saarbrücken. Und in der zweiten Halbzeit, ab der 65. Minute, war dann das Gewicht schon auf der Bayern-Seite. Aber der Nucky Punch gab es dann auf Saarbrückener Seite. Und das ist dann einfach bitter, wenn es einfach über die Jahre hinweg jetzt schon öfters passiert ist. Weil Pokal ist einfach ein schöner Titel, den man einfach auch einfangen könnte. Und gerade weil auch Leipzig jetzt schon auch früher ausgeschieden ist, hätte man den Pokal auf jeden Fall vielleicht auch einfacher erreichen können.
Du hast in vielen großen Bayern-Mannschaften gespielt, die über die Jahre zusammengewachsen sind. Jetzt sind in der Mannschaft große Spieler, große Namen, aber fehlt es vielleicht ein bisschen an dieser Struktur in der Mannschaft, dass man sagt, das ist eine, die auch Großes erreichen kann.
Ja, weil er wie gesagt noch nichts zusammengewachsen ist. Also das ist auch nicht so, was der Trainer so beeinflussen kann, glaube ich. Das müssen die Spieler untereinander erarbeiten, miteinander sprechen, kommunizieren, nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz viel miteinander einfach zu tun, um sich besser zu kennenzulernen, um gegenseitiges Vertrauen zu schöpfen und das dann halt auf dem Platz widerspiegeln. Und das gibt die Mannschaft mir nicht rüber, nicht nur bei diesem Spiel jetzt gestern, sondern auch bei vielen anderen Spielern schon in der Vergangenheit. Das ist schon ein Problem, was ich sehe im Verlauf oder für den Verlauf der kommenden Saison.
Samstag Dortmund, der Klassiker. Wie groß ist der Druck dann nach einer Niederlage in Saarbrücken bei diesem Spiel?
Ja, der Druck ist erstens deswegen hoch, aber zweitens auch, weil es der Klassiker ist. Und man da natürlich auch die Tabellensituation anschauen muss. Und eine Niederlage wäre nicht gut, wäre jetzt nicht hochkarätig schlimm, aber es ist trotzdem Dortmund und gegen Dortmund will man gewinnen als FC Bayern München und gerade in Dortmund ist es schön zu gewinnen, aber auch die Ausfälle in der Abwehr zeigen jetzt wieder, dass es auf jeden Fall kein einfaches Spiel für Bayern München wird und Dortmund vielleicht sogar im kleinen Vorteil ist.
Du lieferst mir die Vorlage für die letzte Frage, die Ausfälle in der Abwehr. Jerome Boateng trainiert jetzt wieder, könnte wieder ein Thema werden. Kannst du eigentlich nicht nochmal die Schuhe schnüren und für ein halbes Jahr aushelfen bei den Bayern?
Ah, da bräuchte ich jetzt zu lange, um wieder wirklich in Form zu kommen. Nein, die Zeit ist vorbei, das ist auch gut so. Ja, aber sicherlich jetzt ist wirklich die Frage, die vor 5-6 Wochen gestellt wurde, die gleiche jetzt wieder, weil man einfach einige Ausfälle hinnehmen muss. Wie gesagt, das habe ich schon öfters gesagt, die Planung vor der Saison war einfach nicht gut oder nicht ausreichend genug für die Saison oder für den Kader ausgelegt und deswegen muss man jetzt schon auch Tribut zollen einbüßen und deswegen wird es auf jeden Fall nicht einfacher.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, Dobi, du hast es schon erwähnt, die Kaderdichte ist natürlich auch ein Grund, darf keine Entschuldigung sein beim Aus gegen einen Drittligisten. Allerdings, Thomas Tuchel hat so wieder so ein bisschen, und es wird immer uns, der Presse, so ein bisschen zugeschoben, wir sticheln, wir fragen danach, aber wenn man das gehört hat nach der Pressekonferenz mit der Begründung, warum es denn wieder so ein bisschen schwierig wurde, da kam wieder die Kaderdichte. Aber lassen wir den Trainer sprechen.
Ja, das war, glaube ich, der einzige Spieler, der in seinem, da einfach noch überhaupt jemals Innenverteidiger gespielt hat, war Jo. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit eine Dreierkette gespielt, weil es den Charakteren ein bisschen mehr entgegenkommt und mit einer Dreierkette dann mit einem Drei- und mit einem Sechser im Grunde mit vier Spielern den Spielaufbau gemacht und angegriffen und auch verteidigt. Und waren dann extrem offensiv in der zweiten Hälfte, auch personell. Mata ist, wir haben es ja gesehen, verletzt raus nach einer Grätsche. Es hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt. Wir hoffen, dass nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist. Aber wir können es im Moment nicht sagen. Wir hoffen, dass es so ist. Es ist extrem schmerzhaft und es ist die gleiche Kapsel am gleichen Knie.
Ja, Thomas Tuchel, er hat es wieder getan, die Kaderdichte, beziehungsweise den dünnen Kader erwähnt. Und da sind wir doch schon wieder bei einer unserer Lieblingsrubriken.
Bayern Insider. Hoeneß Neues vom Tegernsee.
Tobi, großer Zirkus beim FC Bayern Anfang der Woche. Kannst du aufklären?
Großer Zirkus, ja. Also die Verantwortlichen und die Spieler waren im Zirkus Roncalli. War eine Sonderveranstaltung für quasi hilfsbedürftige Kinder. Das war, glaube ich, bis jetzt das Highlight der Woche aus Bayerns Sicht. Also da haben sie mehr geleistet als beim Spiel gegen Saarbrücken. Und dann danach oder davor sogar Uli Hoeneß im Interview über die Kaderplanung im Winter.
Ja, und da hat er so eine gewisse Rolle rückwärts wieder gemacht. Uli Hoeneß hat ja zuerst gesagt, im Winter passiert nichts viel. Aber anscheinend hat Tuchel da nochmal vorgesprochen, weil das hat jetzt ganz anders geklungen. Und zwar so. Er meinte, Uli Hoeneß, Doppelpunkt, unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist. Also er macht das Wintertransferfenster wieder auf, Tobi.
Er macht wieder auf und wir hatten ja im Sportbild auch ein bisschen von der Aussprache der beiden berichtet, wo es dann darum ging, sie wollen ihr externes Klima auch verbessern. Das wurde dann insofern sogar nochmal verbessert, dass Uli Hoeneß diese Steilvorlage gegeben hat. Auf die hat dann natürlich Thomas Tuchel auch nochmal reagiert. Man könnte jetzt, wenn man ganz gehässig ist, sagen, der Uli Hoeneß hat in dem Statement gesagt, wenn wir noch in allen drei Wettbewerben sind, dann kommen Neuzugänge und jetzt hätte er wieder den Ausweg, dass er sagt, sind wir gar nicht mehr in allen drei Wettbewerben dabei.
Ja, da sind wir schon ein bisschen bei Druck, weil man merkt so, wenn es läuft oder wenn Tuchel liefert, dann ist es okay, aber wenn er nicht liefert und irgendwas fordert, dann wird es schwer. Und Tobi, wir haben ja in den Verein hineingehört und wir wissen, auf drei Positionen sieht Tuchel Bedarf. Und die sind welche?
Das ist die Innenverteidigung, logischerweise. Jetzt noch mehr als zuvor, also schon vor der Delicht-Verletzung, Innenverteidigung, Rechtsverteidiger und zentrales Mittelfeld, also defensives Mittelfeld, diese drei Positionen.
Ja, es ist kaum vorstellbar, dass der FC Bayern in der Winterpause drei Positionen besetzt. Gerade die Namen, die wir zuletzt immer wieder gehandelt haben. Also war die Rede von Palinha, es war die Rede von Phillips, von Manchester City, die ja auch wieder verkaufen wollen. Allerdings City, die wollen mehr Geld für den, als sie ausgegeben haben. Ausgegeben haben sie, Tobi, 49 Millionen Euro. Also ich glaube nicht, dass das passiert.
Ja, ich glaube, bei Bayern hat man jetzt mal gesagt, man will eigentlich nicht so viel oder zumindest nicht nochmal 65 Millionen für Palinha bieten. Auf der anderen Seite denkt man schon drüber nach, Geld in die Hand zu nehmen. Und ich kann verraten, dass nicht nur Phillips oder Palinha im Visier sind, die schauen sich auf dem Sechsermarkt noch weiter um. Da sind wir gerade dran und ich glaube, sie wissen schon, dass was passieren muss.
Ja, Tobi, nichts vorverraten, was du noch nicht besprechen kannst, führt immer eine Unzufriedenheit bei den Hörern.
Ja, wir recherchieren. Es ist noch nicht so weit, dass wir es verraten können oder dass wir einen Namen enthüllen können. Aber sie sind auf jeden Fall bei vielen Spielen mit vielen Scouts im Moment vor Ort. Das können wir verraten.
Ja, und Chalobah, das wird ja auch nochmal interessant. Tuchel möchte ihn weiterhin haben. Die Bosse waren nicht überzeugt im Sommer von ihm. Aber jetzt baggert er anscheinend auch Dortmund.
Dortmund soll an ihm baggern. Zudem gibt es jetzt wieder eine Verletzung bei Chalobah, was man so hört. Aber was natürlich bei ihm noch dazukommt, er ist recht vielseitig. Also diese vielseitigen Profis wollen sie gern. Und mir war das nicht so bewusst, dass der natürlich auch einen hervorragenden Sechser geben kann. Also werden vielleicht wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Tobi, Verletzungen, Transfers, da sind wir natürlich bei unserer Lieblingsrubrik True or Not True Ping Pong.
True or Not True, das ist hier die Frage.
Also einer, der zuletzt natürlich schmerzlich gefehlt hat und er hat nicht immer gefehlt, aber zuletzt war er wirklich konstant, das ist Dayot Upamecano. Und da sind wir schon bei der ersten Theorie und die heißt, Upamecano hat die Robbenverletzung. Tobi, ist es true or not true?
Das ist true.
True.
Man kann vielleicht auch sagen, hoffentlich aus meiner Sicht hatte die Robbenverletzung. Ich erkläre den Hintergrund kurz. Er hatte ja so einen Muskelfaserriss und der war an einer ganz verzwickten Stelle, die die Bayern verantwortlichen Ärzte ein bisschen an Arjen Robben erinnert hat. Und zwar quasi unterhalb der Kniekehle. Das Problem war, er hat diesen Schmerz nicht richtig gespürt, aber auf den MRT-Aufnahmen, die immer wieder gemacht wurden, hat man dann doch gesehen, da ist was nicht in Ordnung. Und deswegen hat man so viel Vorsicht geben müssen, damit da nicht mehr passiert. Es wurde jetzt sehr viel gecheckt. Der Plan wäre, dass er in Dortmund vielleicht irgendwie mitspielen, mitreisen kann, wird Thomas Tuchel am Freitag dann verkünden, aber war eine Verletzung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf.
Tja, apropos Schulter, also ich muss mich entschuldigen, wenn es mal irgendwie so ein bisschen gluckert im Hintergrund, das bin ich. Ich habe die Gündogan-Verletzung aktuell und zwar massiv Rücken, das ist mal so ein kleiner Schluck Scotch, möchte ich jetzt mal sagen, das ist so eine Journalistenmedizin und macht meine Stimme dafür ein bisschen rauchiger, ein bisschen mehr sexy und möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal entschuldigen.
Ja, also ich kann sagen, du hast schon vor der Aufzeichnung schon gesagt, dass du dich durchquälst durch diese Folge. Das ist natürlich aller Ehren wert und jetzt bald haben wir es geschafft, auf die Zähne beißen. Das nächste Gerücht, Falki. Max Eberl will lieber zum FC Bayern als zum FC Liverpool. True or not true?
Das ist true. True. Tobi und ich haben ihm ja eine große Aufmachergeschichte diese Woche in Sportbild gewidmet und mal alle Hintergründe beleuchtet. Da geht es darum, wer ist für ihn, wer ist gegen ihn. Also gegen ihn, Tobi, ist ja momentan keiner, muss man sagen. Einer zögert noch ein bisschen.
Es zögert Jan-Christian Dresen noch ein bisschen, ne, weil der auch Christoph Freund noch eine Chance geben will.
Ja. Und da muss man sagen, natürlich Hoeneß, klar, das ist sein Mann, mehrere Treffen am Tegernsee, mehrere Geheimtreffen, muss man sagen. Eberl hat ja eine Wohnung dort, also kurze Wege. Heiner ist natürlich da im Lager, Diederich, der Finanzvorstand, auch. Bei Rummenigge, da sind wir uns momentan nicht ganz so sicher. Ich glaube, er ist ein bisschen aufgeweichter als früher, wo es mal diskutiert wurde, wo dann Salihamidžić kam, da war er eigentlich eher dagegen. Inzwischen, glaube ich, Hoeneß und er. Man hat beobachtet, die zwei verstehen sich so gut wie schon lange nicht mehr.
Ja, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge, ist es wichtig, dass da eine Lösung für den Verein gefunden wird. Und jetzt ist er quasi aus der Rente, will ich nicht sagen, Vorruhestand wieder zurückgekehrt, muss mehr machen, als er eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, Hoeneß und Rummenigge wäre recht, wenn es da eine Lösung gibt, die ja dem FC Bayern auf Jahre erhalten bleibt und die eine große Lösung ist. Wir haben auch gehört, dass Max Eberl bereit ist. Er würde sofort wieder loslegen. Ich hatte ihn ja auf der USA-Reise mal getroffen, hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, wenn die Bayern sich vielleicht am 13. November bei der Aufsichtsratssitzung auf ihn verständigen, dann könnte das ganz schnell gehen.
Ja, und es gibt ein Bayern-Magazin-Interview, das ist schon ein bisschen älter. Und er war ja bei Bayern, er war Amateur, er ist dann zum Profi aufgestiegen, auch wenn er da jetzt nicht so viel bewegt hat. Aber damals hat er ganz klar gesagt, ich bin ein Roter und ich werde immer ein Roter bleiben. Und mit diesem Rot ist Bayern gemeint. Und nicht Liverpool. Auch wir haben uns ein bisschen erkundigt. Er schließt das Ausland natürlich nicht aus. Und Liverpool und Klopp, das würde natürlich auch bei ihm passen. Sie haben auch den gleichen Berater, Kloppo und er, im Marc Kosicke. Also auch kurze Wege. Aber wenn Bayern anklopft, so ganz klar von ihm signalisiert, dann macht er es. Aber Tobi, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Sky hat vermeldet, Bayern hat einen Vorstoß gewagt, um Stanisic zurückzuholen. Ist es true or not true?
Das ist not true. Not true. Zumindest für den Moment ist es so, Stanisic bei Leverkusen, das läuft jetzt nicht ganz so, wie man sich's vorgestellt hat. Kann man eh schon sagen, wieso hat man den überhaupt abgegeben im Sommer. Aber Leverkusen hat noch im Blick, dass sie Spieler haben, die beim Afrika-Cup unterwegs sein werden, unter anderem Tapsoba. Von daher ist Stanisic auch für diesen Fall eingeplant. Und in München gibt es jetzt noch keine konkrete Überlegung, dass man ihn unbedingt zurückholen will. Also es gibt noch keinen Anruf von Tuchel oder Dresen oder Freund in Leverkusen, diesen Vorstoß. Wenn es gibt, dann könnte das ganze Thema diskutiert werden. Wie gesagt, Leverkusen ist eigentlich bis jetzt ziemlich klar. Aber einen Vorstoß aktiv vom FC Bayern, den gab es bisher noch nicht.
Ja, und Xabi Alonso, der Ex-Bayern, ganz klar einen Riegel vorgeschoben, hat klar gemacht, nee, wir haben uns schon was dabei gedacht, den zu holen, alle Positionen doppelt besetzt und vor Sommer, nein, geht der auf gar keinen Fall zurück. Wären ja auch blöd, Tabellenführer, die wollen natürlich nicht den Gegner stärken, also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da im Winter was passiert.
Das nächste Gerücht geht um den Spieler, der mit seiner Aktion vor den Fans in Saarbrücken viele Punkte gesammelt hat. Leroy Sané, der hat sich dort gezeigt, wirklich bemerkenswert. Und das Gerücht ist von Sport 1. Sané will einen 4-5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Ist das true or not true?
Das ist true. True. Die Frage ist immer noch, wo unterschreibt er ihn? Und da habe ich gehört, also familiär hat er jetzt total die Unterstützung für München. Und das ist das Überraschende. Wir wissen, seine Freundin, die war ja lange England-affin, ist natürlich sehr, sehr USA-affin. Sie haben eine Wohnung in L.A. Aber die Familie hat sich jetzt eingelegt in München. Und zwar, das Haus ist fertig renoviert. Die haben da einen schönen Garten, die haben einen Pool. Und die Familie Sané fühlt sich sehr, sehr wohl. Und ich glaube, also zum Beispiel Liverpool würde sie da weniger reizen, als jetzt in München zu bleiben. Man weiß nicht, welche Clubs kommen. Ich meine, Real Madrid ist da immer so ein bisschen im Gespräch. Aber die haben natürlich auch andere Pläne. Die wollen Mbappé, die wollen vielleicht Musiala. Und muss erstmal das Angebot kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Chancen aktuell gar nicht so schlecht stehen, dass Sané im Sommer verlängern wird.
Also erstmal, ich bin ja lieber in Liverpool als in Madrid, aber vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall. Und zum Thema Sané, ja, der spielt aktuell in der Form seines Lebens. Und diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, die ist, glaube ich, bei den Bayern-Bossen auch angekommen. Also Leroy Sané war immer einer, der hatte geniale Momente, aber er war jetzt nicht der, der so aktiv auf die Fans zugegangen ist, so gezeigt hat, ja, ich trage das Bayern-Logo im Herzen. Und dass er da neben Thomas Müller, Mathis Tell, ich glaube, sonst waren es nicht so viele, nach dieser Niederlage sich am längsten gestellt hat, zu den Fans gegangen ist, war schon auch so ein bisschen ein Zeichen, ja, ich identifiziere mich mit dem FC Bayern.
Ja, tolle Identifikation, muss man wirklich sagen. Und ja, ich glaube, er möchte gerne in München bleiben. Tobi, einer, der gerne in München bleibt, das ist Jo Kimmich. Wir haben über ihn zuletzt gesprochen wegen Vertragsverlängerung. Und jetzt kam ein Gerücht auf, das aus Spanien, da wurde berichtet, Barca-Interesse an Kimmich ist heiß. Ist es true or not true?
Das ist im Moment not true. Not true. Kann ich sagen, also Xavi Hernandez ist natürlich ein Fan von Kimmich, aber aktuell auch schwierige Finanzsituationen für Barcelona. Also ist in dem Sinne nicht heiß. Und ein bisschen hat man sich bei den Bayern auch gewundert, weil dieses Interesse von Manchester City aus dem vergangenen Sommer, angebliches Interesse an Kimmich, jetzt ein bisschen gespielt wurde, hat man bei den Bayern auch nichts davon mitbekommen. Also vielleicht sind das schon die Vorwehen sozusagen, um auf den Poker einzuleiten. Aber Kimmich, der beschäftigt sich, glaube ich, im Moment eher mit der eigenen Situation und denkt nicht so sehr dran, welcher Verein auf ihn heiß sein könnte oder nicht.
Ja, und da decken sich unsere Informationen auch in Spanien, also was die Mundo Deportivo hier berichtet hat, und relativ groß, muss man sagen, also wirklich sehr, sehr groß hingelegt in ihrer Zeitung, aber auch das haben sie schon mal gemacht. Also ich glaube auch, da wird ein bisschen angeschoben, um die Verhandlungsposition ein bisschen einfacher zu machen. Ja, Tobi, das war's mit dem True or Not True Ping-Pong.
Wir waren uns sehr oft einig, das ist ja wunderbar.
Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, über einen müssen wir natürlich unbedingt noch sprechen, und er ist wieder zurück. Manuel Neuer in der Liga zurück, im DFB-Pokal zurück. Und ich muss sagen, er hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Also er war jetzt nicht schuld am Ausscheiden im Pokal und gegen Darmstadt da sowieso nicht. Und Tobi, du hast ihn nach dem Spiel gesprochen, und da hören wir doch jetzt erstmal rein.
Ich bin jetzt gut reingekommen und freue mich über die nächsten Aufgaben. Und kann jetzt natürlich nicht sagen, welches Level ich habe. Ich weiß nicht, diese Einstufung mit den Levels, die kannte ich noch nie. Ja.
Manuel, du warst 351 Tage weg. Hast du in der Zeit mal auch Angst gehabt, ob es überhaupt weitergeht für dich? Gab es diese Zweifel?
Also Zweifel gab es nicht. Es gab sicherlich Höhen und Tiefen in der ganzen Zeit, aber das gehört auch einfach dazu bei so einer langen, bei so einer schweren Verletzung, bei so einer langen Zeit. Und da gab es ein paar Rückschläge, das ist klar. Aber am Ende bin ich so froh, dass ich so tolle Menschen um mich herum hinter mir gehabt habe und dass sie die richtigen Entscheidungen auch einfach getroffen haben. Und für mich war es wirklich immer so, dass ich auch viel Zuspruch bekommen habe, dass sie positiv gestimmt waren und dass sie auch alle daran geglaubt haben, dass ich wieder zurückkommen kann, und das war dann entscheidend.
Jetzt gibt es perspektivisch auch die EM im eigenen Land nächstes Jahr. Julian Nagelsmann hat gesagt, Ilkay Gündogan bleibt sein Kapitän. Wie hast du das aufgefasst und wie hast du die EM nächstes Jahr im Kopf?
Ja, erstmal habe ich gestern noch mit Julian Kontakt gehabt und er hat mir alles Gute gewünscht fürs heutige Spiel. Und ich denke, erstmal ist wichtig natürlich, dass ich jetzt heute mein Spiel hier gemacht habe, dass es gut ausgegangen ist, dass ich meine Leistung zeigen konnte, und alles andere, das sind Themen von morgen.
Letzte Frage, die Menschen, die hinter dir waren, war auch Sven Ulreich in der letzten Zeit, der aber sofort gesagt hat, er gibt dir den Platz im Tor zurück. Was bedeutet dir die Loyalität von Sven Ulreich?
Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben, und das ist keine Loyalität von heute oder von gestern, sondern die besteht schon, seitdem wir zusammen hier bei Bayern München im Verein sind. Und ich weiß und war auch immer ein Fürsprecher von Ulle, dass er auch derjenige ist, der hier immer seine Leistung zeigen kann und der immer sein Mann stehen kann. Das hat er immer schon bewiesen, egal in welcher Saison das das war. Und ich habe ihm den Rücken gestärkt, genauso wie er mir den Rücken stärkt. Und da wird es auch nie was anderes geben.
Ja, Tobi, du bist ihm Auge in Auge gegenübergestanden, dem Comebacker des Jahres, muss man sagen. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Ja, ich habe ihn ja jetzt seit, glaube ich, 12, 13 Jahren begleiten dürfen und viele Titel auch erlebt, die er gesammelt hat. Und so glücklich und gelöst habe ich ihn selten gesehen. Also er hat sich extrem viel Zeit genommen für uns, für unsere Nachfragen, hat dann nochmal allen Weggefährten gedankt, hat sich bei Sven Ulreich ausdrücklich bedankt. Und was mich am meisten überrascht hat, ich habe ihn dann später in der Mixzone der schreibenden Reporter nochmal gesprochen und da hat er gesagt, Marc-André ter Stegen, der ist gerade die Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Also auch eine gewisse Demut bei ihm, das tut ihm auf jeden Fall in dem Fall nach der langen Verletzung sehr, sehr gut.
Ja, und für mich auch der entscheidende Unterschied gewesen, einfach, dass er da jetzt momentan entspannt und locker bleibt. Ich meine, die EM, das war sein großes Ziel. Es hätte vielleicht sein Karriereende werden können bei der Heim-EM in Deutschland. Ich glaube, wenn es denn weiterhin klappt mit seinen Verletzungen, dann, glaube ich, macht er jetzt doch weiter, auch beim FC Bayern. Aber dass er da cool geblieben ist, ich erinnere mich, einmal war er schon mal schwer verletzt und ich bin dann zu Marc-André ter Stegen nach Barcelona geflogen und hatte damals ein Interview mit ihm gemacht, welche Ziele er hatte. Das war vor der WM 2018 und da muss man sagen, da war die Neuer-Seite eigentlich schon schwer beleidigt.
Ja, das kam da nicht so gut an. Da hat er ein bisschen gelernt und, oder was heißt, ja, ich glaube gelernt, er ist reifer geworden, demütiger und in Sachen Karriereende höre ich so aus dem Umfeld von Neuer, dass dieses fast Jahrpause hinten angehängt werden soll. Also ich glaube, dem geht es jetzt nicht darum, bleibt er noch ein Jahr oder nicht oder verlängert um ein Jahr, sondern in seinem Kopf ist eher 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre. Ich glaube, der kann sich vorstellen, auch mit 40 noch sehr aktiv Fußball zu spielen.
Ja, also Manu Neuer hat wieder Blut geleckt, weiterzumachen. Thomas Müller sowieso. Also wird mal spannend, wie unsere 2 verbliebenen Weltmeister beim FC Bayern ihre Karriere beenden wollen. Tobi, ich sag vielen Dank, dass du da warst und ich blicke noch ein bisschen auf das Spitzenspiel voraus. Wenn du Richtung Dortmund schaust, sag nochmal schnell, wie ist dein Gefühl?
Also normalerweise würde ich sagen, wenn die Bayern so angeschossen sind und werden, dann schlagen sie zurück. Aber die Personaldecke ist natürlich extrem eng. Wird sehr spannend, aber die Bayern werden es schon wuppen irgendwie. Ich sage dann so 3-2 für Bayern vielleicht.
Alles klar. Tobi, dann bis dann.
Bis dann, Falki.
Bayern Insider.
Es ist wieder Klassiko-Zeit. Und mit Klassiko, da schreiben wir in Deutschland ja ein K davor. Klassiko mit C, das gab schon am Wochenende in Spanien. Das habe ich sogar gesehen, zwar auch dort nur im Fernsehen. Ich war da in Malaga mit sehr, sehr guten alten Freunden auf Junggesellenabschied. An der Stelle liebe Grüße, wer es nicht gesehen hat und woanders hingeschaut hat, beim Spiel des Jahr im Real Life dann auch nochmal lief. Selber schuld. Aber jetzt blicken natürlich alle Richtung Dortmund. Ich bin vor Ort und die Statistik, die schaut natürlich sehr, sehr gut aus. Der BVB ist gegen Bayern seit 10 Pflichtspielen sieglos. Es gab ein Remis nur und 9 Niederlagen für die Dortmunder. Und Dortmunds letzter Pflichtspielsieg, der war in München und war am 3. August 2019. 2-0 und das war auch nur der Supercup. Damals spielte noch Alcázar für die und Sancho, also wirklich lange her. Und in der Bundesliga sogar noch länger. 10. November 2018, also haben wir schon bald das 5-jährige Jubiläum. Da gab es zu Hause einen 3-2-Sieg für die Dortmunder. Marco Reus hat getroffen und ein Doppelpack wieder Alcázar. Also der ist lange weg und daher sehr unwahrscheinlich, dass er trifft. Wie es denn aktuell ausschaut, da fragen mir meinen lieben Kollegen und Gegner-Insider Yannick Hüber.
Der Gegner-Insider.
Hallo Yannick und willkommen zurück im Bayern Insider.
Servus Falki, schön mal wieder da zu sein.
Ja, und man muss sich ja wirklich fragen, ich habe das Pokalspiel ja gesehen, euer Trainer Terzic, hat er da ein bisschen Siegermentalität getrunken? Ich meine, er wurde nach dem Spiel interviewt und da hieß es, gutes Zeichen gegen Hoffenheim, man wäre immer ins Finale gekommen und dann sprach er plötzlich vom Borsigplatz, also er sprach von einem Titel, Man, in Dortmund, man spricht von einem Titel. Yannick, was ist da los?
Ja, der ein oder andere mag vielleicht ein bisschen überrascht gezuckt haben, als Edin Terzic das gesagt hat, da er ja doch in der Regel ein bisschen zurückhaltend ist und gerne das Wort Demut auch in den Mund nimmt. Aber er ist natürlich auch ganz klar angetreten mit dem Ziel, mit Dortmund einen Titel zu gewinnen. Und ja, ganz egal, wie er das jetzt gemeint hat, ob er den Pokaltitel oder dann vielleicht doch eben die Meisterschaft auf dem Borsigplatz feiern will. Ganz klar, genau diese Emotion will er haben und dafür ist er angetreten. Er hat ja damals 2021 den Pokal gewonnen. Zu Corona-Zeiten konnte damals nicht feiern und das ist sein großes Ziel, ganz klar. Ja, und natürlich trotzdem, wie du sagst, es ist mutig. In dem Moment wirkt es zumindest so.
Ja, und vor dem Spieltag, man muss sich ja auch ein bisschen die Augen reiben, weil man hat gefühlt eine Dortmunder Saison erlebt, die jetzt nicht wirklich gut war. Und Bayern nur gegen zwei Spitzenmannschaften unentschieden, die war ja wirklich nicht schlecht. Und man war lange punktgleich. Und jetzt in Frankfurt dieses Unentschieden. Also Brandt hat nochmal ausgeglichen. War das eher ein Punktgewinn oder war das eher zwei Punkte Verlust?
Ja, das kann man tatsächlich aus beiden Perspektiven so oder so sehen. Ich würde tatsächlich sagen, Frankfurt ist ein Gegner, der aktuell stark ist, der sich auch selber gesteigert hat. Und nach einem 0-2 Rückstand so zurückzukommen, würde ich eher tatsächlich als Erfolg werten. Auf der anderen Seite gab es natürlich Aktionen, über die man reden muss. Das war einmal die Schwachstelle hinten links mit Rami Benzebaini, der zwei Tore ja wirklich katastrophal verteidigt hat und mitverschuldet hat.
Eigentlich ganz lange in Bayern-Schreck. Also bei Gladbach gegen Bayern war der immer einer der gefährlichsten.
Definitiv. Der hat, ich glaube, in 6 Spielen mit Gladbach gegen Bayern 4 Tore gemacht. Das ist sicherlich was auch, wo die Dortmunder darauf hoffen und warum sie ihn geholt haben. Aber sie müssen im Moment feststellen, sie haben mit ihm eher Bundesliga-Durchschnitt als Bundesliga-Spitze geholt. Das war die eine Schwachstelle. Und die andere war, ja, das Thema haben wir ja auch schon mal ein bisschen beleuchtet, Julian Brandt, der dann reinkommt und erstmal mit Hackentrick den Ballverlust zulässt, der dann zum Gegentor, zum zwischenzeitlichen 3-2, wenn ich mich jetzt recht entsinne, genau führt. Da dann schön, ja, darf man so sagen, ne, Anschluss von Mats Hummels bekommen. Und genau dieses Zeichen wollte der Anführer der Borussen auch setzen, indem er gesagt hat, genau diese Kleinigkeiten, die dürfen wir uns eben nicht erlauben, wenn wir ganz oben angreifen wollen. Das hat er Julian Brandt dann ganz deutlich klar gemacht. Und der hat ja zumindest auch reagiert mit dem 3-3.
Ja, und ich finde Julian Brandt, finde ich ja ziemlich cool, muss ich sagen. Ich kenne ihn schon seit der Zeit aus Leverkusen. Da hatte ich ihn besucht und auch ein Trikot mitgenommen, und zwar von der deutschen Nationalmannschaft. Und damals wurde die Nummer 10 frei. Und ich hatte einen Pinsel und eine Farbe dabei. Und ich wollte, dass er da auf dieses Trikot die Nummer 10 drauf malt und wir das im Foto festhalten für unsere Story, weil er war der Zehner der Zukunft bei der deutschen Nationalmannschaft. Und der Pressesprecher von Leverkusen, der hat auf ihn eingeredet. Er soll das nicht machen mit dem Druck und was weiß ich. Und Brandt hat sich das alles angehört. Und jeder andere Profi, glaube ich, wäre dann eingebrochen und gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Und Brandt hat sich das alles angehört und hat dann gesagt, habe ich Bock drauf, mache ich doch.
Ja, das passt zu ihm, weil er ja schon auch ein eloquenter Spieler ist. Also der nimmt sich auch in Interviews Zeit und kann das dann auch gut erklären und rechtfertigen, warum er sowas macht. Und an der Stelle fällt mir ein, ich glaube, das war noch zu Zeiten von Jogi Löw, da der dann tatsächlich auch die Nummer 10 im Nationalteam versprochen bekommen.
Ja.
Und das ist dann allerdings irgendwie in seiner Karriere so ein bisschen verschütt gegangen. Mittlerweile hat er ja dann so eine kleine Rotation drin gehabt, zuletzt die 11, davor die 17 meines Wissens, beim BVB die 19. Also und trotzdem ist seine Leistung, wenn er denn auf Topform ist, ist sie zehnermäßig, ganz klar.
Ja, aber das ist bei Brandt wie bei Dortmund, ich finde, deshalb ist so symbolträchtig, da fehlt einfach die Konstanz. Also zeitweise wirklich sehr, sehr gut. Und da sind wir auch schon wieder bei Marco Reus, der ja jetzt wieder da ist, sein Comeback erlebt, trifft. Aber auch er ist so ein Dortmunder Sinnbild. Also ich sehe ihn, viele Bayern-Fans, sehr gerne, noch weint auf dem Rasen am letzten Spieltag, weil das soll es am Ende immer nicht sollen sein.
Ja, ich glaube, der Schritt dann zu sagen, ich gebe die Kapitänsbinde ab, da ist ja auch viel drüber gesprochen worden, war am Ende der richtige, weil ich glaube, den Druck, den er dann von außen bekommt, den ist er jetzt ein bisschen losgeworden. Er kann sich wirklich auf sich und sein Spiel konzentrieren. Der hat auch weiterhin Anführerqualitäten, aber die muss er eben nicht nach außen zeigen. Er war ja auch noch nie der große Lautsprecher in den Medien, sondern hat das eben nach innen gemacht. Und das funktioniert aktuell ja doch ganz ordentlich. Besser sogar, als sich die Dortmunder das vorgestellt haben. Auch Julian Brandt, wo wir eben bei ihm waren, muss da natürlich ein bisschen drunter leiden, weil er seine Lieblingsposition auf der 10 erstmal an Marco wieder abgeben musste. Aber insgesamt gibt der Erfolg dem gesamten Mittelfelder gerade recht.
Ja, und einer, der natürlich immer im Blickpunkt steht, weil er bei der Nationalmannschaft auch ein bisschen im Zahnalter von über 30 zu den Hoffnungsträgern zählt, ist Fülle Füllkrug. Also finde ich auch ein total cooler Typ. Ich kenne ihn nur aus der Nationalmannschaft. Wie macht er sich denn aus deiner Sicht in Dortmund?
Exakt genauso. Das war mein erster Gedanke, als er kam, war, boah, reicht das wirklich? Hat der das Format Champions League, das, was ja Sebastian Haller eigentlich unbestritten hat? Und im Nachhinein muss ich sagen, der tritt hier genauso auf wie bei der Nationalmannschaft. Man könnte schon fast sagen, er ist wie so der Pressesprecher fürs Dortmunder Team. Und ja, der kann das einfach verkörpern, der kann das nach außen leben. Auch ich habe diese Aktion von ihm immer noch im Kopf, wo er dann mit den Bremen-Schienbeinschonern in Dortmund aufgelaufen ist. Und der ist einfach einer, der kann das nachher authentisch erklären. Der stellt sich vor die Kameras und sagt, yo, ich stehe dazu und warum soll ich die denn wegschmeißen? Und das kommt einfach an. Und das kommt auch im Team an. Und der hat dann ein hohes Standing und er trifft ja auch.
Und jetzt wird es natürlich interessant. Also beim Duell am 8. Oktober 22, Dortmund-Bayern, 2:2. Das war mal wieder ein Punktgewinn für Dortmund. Und dieses Mal?
Tja, lass uns noch mal kurz vielleicht über das letzte Spiel in München sprechen.
Das ist, boah, hätte ich dir jetzt erspart. Ein 4:2 war es.
Genau, aber seitdem ist Borussia Dortmund in der Liga ungeschlagen, nämlich genau seit wettbewerbsübergreifend 17 Spielen. Und ich glaube, sie werden alles dafür tun, dass diese Serie nicht reißt. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie nicht reißen wird. Ich sage aber auch, es wird sehr, sehr schwierig, da jetzt die Münchner zu schlagen. Also da tue ich mich noch schwer, denn ich glaube, das Ergebnis der Bayern im Pokal, die Niederlage in Saarbrücken, die ist verdammt gefährlich für Borussia Dortmund. Denn die Bayern, die werden jetzt erst recht nichts anbrennen lassen wollen.
Ja, aber ich hätte es dir erspart, aber jetzt kann ich es dir nicht ersparen. Also dieses letzte Bundesligaspiel, das war eigentlich schon ziemlich krass, muss man sagen. Also
Julian Nagelsmann. Lass uns gerne drüber reden, klar.
Ja, also Julian Nagelsmann war entlassen worden. Tuchel kommt da hin und Dortmund kommt als Spitzenreiter. Ich muss sagen, man hat eigentlich wirklich schwer. Und dann dieser Bock von Gregor Kobel. Und danach ging es bergab.
Danach ging es dann erstmal bergab, das ist richtig. Gregor Kobel hat seinen Vertrag ja inzwischen verlängert, ist zu einem der Topverdiener in Dortmund aufgestiegen. Ja, und ich glaube, das wird ihm nicht nochmal passieren. Wir reden bei ihm immer über den aktuell besten Torwart der Liga. Auch wenn Manuel Neuer jetzt demnächst wieder auf der anderen Seite gegenüber von ihm steht, bleibe ich dabei, dass er aktuell der Beste ist. Und der hat sich davon sofort erholt, gut erholt, macht ja nebenbei auch Mentaltraining. Da lege ich mich fest, das wird ihm so schnell nicht nochmal passieren.
Also ich bin gespannt. Das wird auch ein bisschen für ihn die Reifeprüfung, der Drucktest, ob er das jetzt nochmal besteht. Also Dortmund könnte an Bayern vorbeiziehen. Und das ist immer so ein bisschen die Situation. Ich denke unentschieden, aber ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnt.
Ja, genau so habe ich es ja auch schon angedeutet. Die Serie wird weiter Bestand halten haben, aber der Sieg, der wird leider nicht an die Dortmunder gehen. Aber an die Bayern dann logischerweise auch nicht.
Wunderbar. Janik, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns im Stadion.
So machen wir's. Alles klar.
Servus. Danke. Und auch wenn dein Rücken schmerzt und du gar nicht an die Holzklasse für den Flieger nach Dortmund denken möchtest, du dafür aber einen netten Nachbarn hast, der die Nadel mindestens so gut beherrscht wie Dr. Müller Wohlfahrt, weil er Sportmediziner ist, dann weißt du auch bei Rückenschmerzen, ein bisschen Boss geht auch beim Spitzenspiel immer.
Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @CFBayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.